Hallo zusammen, schön, dass noch ein paar jetzt zum Abschluss der Frostcon hierher geschafft haben. Ist jetzt natürlich schon kurz vor Ende, deswegen haben sich die Reihen gelichtet, aber schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt hier einen Vortrag, das ist das Update. Ich habe den schon mal im April gehalten bei dem Linux-Infotag in Augsburg. Aber es sind ein paar Sachen jetzt neu dazugekommen in den letzten Monaten, was sich da verändert hat beim Manjaro-Projekt. Und ja, freue mich, euch darüber ein bisschen was zu berichten zu können. Vielleicht nochmal so Interesse halber, wer benutzt hier aktuell Manjaro? Ja, so ein paar Leute schon. Mal schauen, ob ich die anderen noch überzeugen kann, das mal zumindest auszuprobieren. Vielleicht erstmal dazu, was ist jetzt der Plan für den Vortrag? Ich erzähle euch kurz ein bisschen was über Manjaro, wo wir herkommen, was wir sind. Die meisten kennen uns wahrscheinlich, so vom Namen her ist es zumindest ein Begriff. Was für Technologien wir verwenden. Wir, Manjaro, das ist auf der einen Seite ein Community-Projekt, aber auch eine Firma, darüber werde ich auch ein bisschen reden und dann, was wir in der Firma in Zukunft vorhaben. Ja. Also erstmal die Frage, was ist das? Okay, die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Ist eine Linux-Distribution. Sie existiert jetzt schon seit 2011. Und ja, ich würde schon sagen, es ist eine der meistgenutzten Distributionen. Auf jeden Fall ist immer ein bisschen schwierig, das zu bemessen bei Distributionen wegen Privatsphäre und so weiter. Aber von dem, was man so im Internet liest und in den Ranglisten, wenn es solche Vergleiche gibt, dann ist Manjaro doch immer mit oben dabei und ja, es wird auch oft empfohlen dafür einfach, dass es eine gewisse Stabilität liefert und eine Simplizität für die User. Manjaro selbst basiert auf Arch Linux. Arch Linux ist natürlich auch legendär in jeder Hinsicht und der Unterschied zu Arch Linux ist ein bisschen, dass wir machen eine Semi-Rolling, dazu aber gleich noch mehr. Und wir versuchen Arch Linux ein bisschen zu vereinfachen, ja, also dass nicht nur die totalen Pros benutzen können, sondern auch ja am Ende tatsächlich auch für jedermann ist es gedacht. Und ja, wir bringen auch ein paar zusätzliche Tools mit rein, die manchmal so für einen Enduser ganz nützlich sein können. Ja, und Manjaro ist nicht nur das Produkt, sondern es ist auch eine Community und eine Company, das habe ich schon erwähnt. Und die Community gibt schon seit Anfang an und seit 2019 ist Manjaro auch zusätzlich eine deutsche Firma. Ja, wer ist das? Mein Name ist Roman Gilk, ich bin Mathematiker und Softwareentwickler, komme aus Bayern und ja, ich habe schon an einigen Open-Source-Projekten mitgearbeitet. Angefangen habe ich bei KDE schon während der Studienzeit, habe da ein bisschen was Eigenes gemacht und jetzt bin ich am Ende zu Manjaro gekommen. Zwischenzeitlich habe ich auch in der Industrie gearbeitet, als Freelancer, hauptsächlich C und C++ habe ich da für Klienten geschrieben, aber auch unterrichtet und ja, jetzt bin ich der Manjaro CTO von der, wenn man es jetzt die Business-Seite sieht, von der Firma Manjaro. Noch ein bisschen mehr zu Manjaro Rückblick. Wie gesagt, Manjaro wurde 2011 gegründet. 2019 wurde dann die Manjaro GmbH und Co. KG gegründet, was natürlich nach deutschem Unternehmensrecht immer so ein bisschen Zungenbrecher ist. Und da ist Blue Systems, den kennen vielleicht manche als Firma, ist als Investor eingestiegen. Die finanzieren auch recht viel Open-Source-Entwicklung bei KDE und so weiter. Und ja, das war auch so mit der Grund, warum die Firma damals gegründet wurde. Jetzt Ende letzten Jahres ist dann aber was Entscheidendes passiert. Da hat Blue Systems dann die Anteile wieder aufgegeben. Und dadurch gab es jetzt ein paar Veränderungen und ich habe dann gesagt, 2024, oder wir hatten das so ein bisschen besprochen, dass ich mit reinkomme als Geschäftsführer und bin jetzt zusammen mit Philipp Müller, dem Originalgründer von Manjaro, der Geschäftsführer von der Manjaro GmbH und Co. KG. Ja, also Anfang 2024 hatte ich so ein bisschen die Wahl oder hatte ich so mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Ich habe jetzt ein paar Jahre als Freelancer in der Industrie gearbeitet und dachte mir, okay, jetzt willst du mal wieder mehr Open Source machen, ne? Also was machst du? Und für mich gab es ein paar Gründe, warum ich dann das gesagt habe, okay, du probierst das jetzt mit Manjaro aus. Und ja, unter anderem, einer ist halt einfach, dass Manjaro viel benutzt wird, ja. Und Es ist auch sehr bekannt, ne? Manchmal wegen den falschen Gründen, muss man ehrlich sein, in der Vergangenheit. Ne? Aber trotzdem ist es halt ein Wert, so eine Marke zu haben, die bekannt ist. Ne? Und das, finde ich schon, ist was Besonderes bei Manjaro. Es gibt auch immer, es gibt eine aktive Community um Manjaro herum, was auch etwas ist, was nicht einfach aufzubauen ist. Also solche Sachen, also Technologien kann man natürlich kreieren, wenn man schlau ist und wenn man was weiß, aber Leute zusammenzubringen, um zusammen an etwas zu arbeiten, das ist hart. Und diese aktive Community, die gibt's. Und das ist auch ein Wert, ne? Und während es viele Sachen, also darauf komme ich dann noch zu sprechen, viele Prozesse gibt innerhalb Manjaros, die meiner Meinung nach verbesserungswürdig sind, funktionieren sie trotzdem, ja? Und das schon über Jahre und also jetzt zumindest ein Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt. Ne? Also Leute benutzen das in Production und das ist auch was, ist ein Wert. Ne? Im Vergleich zu, sagen wir mal, vielen, vielen Hobbyprojekten, die halt nie im Open Source, die natürlich auch alle, also häufig sehr, sehr toll sind, aber die es vielleicht nie über so eine kritische Schwelle schaffen. Und ja, und das Dritte ist, es gibt bereits eine Firmenstruktur. Ja? Also viele Open-Source-Projekte, wenn man sich die anschaut, da gibt es keine Firma dahinter, da gibt es nichts, wo sich zum Beispiel ein öffentlicher Investor dran wenden könnte oder so. Und das gibt es da bereits, was auch, sagen wir mal, es kann gemacht werden. Ja, also dafür, man geht zu einem Notar, gründet eine Firma und so weiter. Aber es ist halt alles kosten- und anstrengend und man macht es ungern. Ne? Und das sind alles Sachen, alles Punkte, die, finde ich, für Manjaro sprechen an sich. Ja, wenn man von den Technologien jetzt mal, ich gebe einen ganz kurzen Überblick, was wir für Technologien nutzen. Ja, also auf der einen Seite drüber hat man natürlich Arch Linux. Ja, also da kommt unsere Software her größtenteils. Und die haben auch ihre eigenen Technologien zum Bauen und Verteilen von Packages. Wenn wir sie dann von Arch Linux nehmen, dann ist das, wird das normalerweise manuell gesynkt von einem Packager von uns. Und wir benutzen dafür das Boxit-Skript, so heißt das. Ist ein bisschen Legacy und wir sind daran, was Neues zu entwickeln. Dazu dann später auch noch mehr. Aber auf jeden Fall, die Packages kommen rein auf unsere eigenen Miros und die stellen die dann die Pakete den Nutzern zur Verfügung. Wir erstellen auch ein bisschen eigene Software. Ja, und die wird dann eben auch noch zusätzlich paketiert. Ne? Also diese Tools, die ich vorhin genannt hatte, mit denen man zum Beispiel einfach einen Kernel wechseln kann oder so. Ne? Und ja, Hosting müssen wir dann natürlich irgendwo auch machen. Normalerweise machen wir das über Hetzner VPS und ja, sowie andere Open-Source-Services wie GitHub und so. Gut, Technologien, das ist das, was wir haben. Auf der anderen Seite, das sind jetzt die Veränderungen in den letzten paar Monaten. Also die Geschwindigkeit ist schon relativ hoch jetzt, seitdem ich jetzt hinzugekommen bin. Ich will jetzt da das Projekt voranbringen, will was verändern. Und aktuell haben wir auf GitLab .manjaro.org eine eigene Instanz von GitLab. Und das wird aktuell noch für fast alles benutzt. Ne? Also da ist unser Packaging drauf, unsere Apps sind da drauf, Tools. Und ja, was jetzt aktuell, also was ich jetzt erst vor kurzem angeleiert habe, ist, dass insgesamt das mal aufgeräumt wurde. Ne? Also das ist halt auch, du hast eine GitLab-Instanz und dann hast du da Nutzer drauf und du vergibst Rechte. Aber man will das dann doch, und über die Zeit wird das dann, sag ich mal, so ein bisschen unaufgeräumt oder man gibt halt Rechte an Leute, die dann vielleicht nicht mehr im Projekt sind. Also es muss maintained werden. Ne? Und da haben wir jetzt mal erstmal aufgeräumt. Dann 2-Faktor-Authentifizierung haben wir jetzt erzwungen für alle. Und ja, der nächste Schritt wäre dann wirklich, dass jeder Commit dann auch signed ist mit PGP und so weiter. Natürlich SSH-Key und so haben wir trotzdem, aber das wollen wir dann halt für die Zukunft noch uns anschauen. So, wie gesagt, auf GitLab ist alles drauf. Was vielleicht ein Schritt ist, den wir uns überlegen, ist, dass wir, weil das Problem bei eigen gehosteten GitLab-Instanzen ist, dass es, vielleicht kennt da jemand eine Lösung, dann bitte später sagen, das Spammer-Problem. Ne? Also es melden sich extrem viele Leute an. Also ich hatte vorhin ja Arch Linux erwähnt, die haben auch eine eigene GitLab-Instanz und auch da ist es zum Beispiel so, dass man manuell jeden Account aktiviert. Ne? Also habe ich zumindest letztens, als ich es gemacht habe, war es da so. Und ja, also das empfinde ich jetzt schon als sehr nervig, dass man das machen muss. Und ja, also ich bin da schmerzbefreit und sage, wir nehmen den Service, der am besten passt. Und wenn das GitHub ist, dann nehmen wir das. Ne? Also der Plan ist aktuell, dass unsere Apps und Tools, vor allem die, wo wir erwarten, dass Contributions von anderen Leuten kommen, ne? dass die auf GitHub in unserer Org da gehostet werden und dann nur noch das Packaging selber, das machen wir über unsere eigene GitHub-Instanz. Ja, und noch ein anderer, dritter Punkt, der jetzt dann, was jetzt so mein persönliches Anliegen auch ein bisschen war, da habe ich jetzt selber auch dran gearbeitet, war eine neue Erneuerung von unserer Webseite. Ne? Die sah zwar schon gut aus, ne? Aber also erstens war der Tech-Stack ein bisschen komplex dafür, was sie tut. Das war Django und Wagtail. Ne? Also man hat einen Server im Hintergrund laufen, der dynamisch die rendert und so weiter und verteilt. Und ja, braucht man eigentlich nicht. Ne? Eine statische Website reicht. Und jetzt habe ich die neu geschrieben in Nuxt und das wird jetzt auf Cloudflare Pages gehostet, statisch. Und ja, wenn ein Update gibt, dann tun wir das einfach ins GitHub-Repo committen und die Website wird automatisch gebaut. Also viel simpler und ja, rein vom Design her auch ein bisschen reduzierter. Ja, so ein bisschen so ein professionellerer Look auch, insbesondere weil wir jetzt auch eine Unterseite für unsere Enterprise-Service hinzugefügt haben, dazu aber später mehr. Gut, Technologie ist das eine, aber ein Projekt muss ja auch irgendwie organisiert werden intern. Ne? Und wenn wir uns die operativen Fokus anschauen, den ich jetzt zumindest sehe, für die aktuell, also die Slide war so vor ein paar Monaten in Augsburg genauso und daran hat sich jetzt nicht viel verändert. Das ist immer noch eine Arbeit, die wir jetzt vornehmen müssen. Dann gibt es ein paar Sachen, die ich, worauf ich einen Fokus legen will bei unserer Arbeit in Zukunft. Auf der einen Seite ist das, dass wir eine Stabilität garantieren wollen für unsere Nutzer. Ja? Also wir wollen das, was wir denen liefern, da wollen wir sicher sein können, dass die nicht am Ende des Tages irgendwann mal updaten und dann funktioniert ihr System nicht mehr. Ne? Also das kannst du vielleicht machen, wenn du einen professionellen Nutzer als Ziel hast, ne? Aber also die habe ich nicht nur. Ne? Also ich will auch am Ende, dass du Manjaro deiner Mutter oder Oma oder deinem Onkel oder wem auch immer installieren kannst und dann läuft das für die. Ne? Und ja, da wollen wir das auf jeden Fall, will ich, dass wir das garantieren können. Gleich ein Beispiel dazu auch. Der andere Fokus ist eine Delegierung. Ja, also wir haben ein Team aus einer aktiven Community, die sich um Manjaro kümmert. Aber um das voll nützen zu können, müssen Aufgaben delegierbar sein. Ja? Also Verantwortung abzugeben, ne? Also das war in der Vergangenheit, so wie ich sie jetzt mitbekommen habe, nicht immer so. Ne? Das bedeutet, dass halt jemand anderem anvertraut wird, gewisse Arbeit in der Distribution zu übernehmen. Aber da muss es auch Kontrollmechanismen geben, um das zu garantieren zu können, dass das dann am Ende auch funktioniert. Also das ist etwas, wo man dann wo ich weiter dran arbeiten will und damit zusammenhängt, ist klare Prozesse. Ja, also wie kommt unsere Packages bei unseren Usern an, über welche Wege, über welche Zeiten, das zu dokumentieren und sicherzugehen, dass das erwartbar ist und für im Team als auch bei den Usern verständlich ist, das ist mir auch wichtig. Ne? Und ja, der erste Weg für mich ist da Dokumentation, um ehrlich zu sein. Und ja, das ist auch so etwas, das macht natürlich kein Entwickler gern, aber ja, das muss dann, glaube ich, ein bisschen erzwungen werden. Also auch auf meine eigenen, für mich selbst, ne? Aber eben auch insgesamt fürs Projekt. Ich habe gesagt, ein kleines Beispiel zur Stabilität kommt. Ja, das war jetzt vor kurzem erst, vor ein paar Monaten. Also MakeInit.cpo ist das Init-System von Arch Linux und da gibt es so Hooks, die werden ausgeführt, ne, und beim Startup vom System und einer dieser Hooks ist der KMS-Hooks für das Kernel-Mode-Setting und der wird da benötigt, damit sowas wie Plymouth zum Beispiel funktioniert. Ne. Und wir haben dann festgestellt, eben früher war das nicht nötig für Plymouth, aber nachdem es ein Update gab von Plymouth Upstream, gab es plötzlich Black Screens. Ne? Also es gibt dann schon Workaround und so, ne? Also indem du dann Kernel-Parameter änderst beim Hochfahren und so weiter. Aber das ist genau das, was wir halt nicht für die User wollen, die, ja, die jetzt keine Ahnung von der Technik haben. Ne? Und auf der Unstable Branch, ja, also Unstable Branch ist unten kurz an. gezeichnet. Das ist das Konzept bei uns. Wir haben eine Unstable, eine Testing und eine Stable Branch. Und wenn wir Packages aus Arch Linux bekommen, dann landen die erstmal an der Unstable Branch. Und am Ende in der Stable Branch sind dann da, das sind dann die meisten User von uns drauf. Ne? Auf jeden Fall die, die nicht wissen, wie man, also da sollten die User drauf sein, die nicht wissen, wie man so einen Black Screen handelt. Und genau, wir haben dann festgestellt, es gibt diesen Black Screen, aber eben nur auf der Unstable Branch, wo erfahrene Nutzer sind. Und dadurch konnten wir das dann, mitigieren, das Problem, indem dann ein entsprechendes Migrationsskript geschrieben wurde. Ja. Aber das sind halt so die Sachen, da muss man für eine gewisse Aufmerksamkeit haben, dass man da dann eben dran arbeitet, dass sowas nicht dann die Leute auf der Stable Branch trifft. Genau, ich habe gerade von diesen Branches gesprochen. Also das ist so eines der wichtigsten Konzepte bei Manjaro, diese drei Branches. Ne? Also wenn man es jetzt vergleicht mit Arch Linux, die haben auch ihre eigenen Branches, Testing und dann Stable. Und also wenn man jetzt guckt, wir packen da quasi dann nochmal drei drauf, um dann den Usern auf der Stable Branch nochmal eine zusätzliche Sicherheit zu geben. Ne? Also weil Arch Linux ist natürlich ein System für Profis, ja, also das kann man schon so sagen. Und unsere Unstable Branch ist quasi wie Arch Linux. Ne? Also wir synken da fast täglich die Pakete rüber. Also kann man sehen wie Arch Linux. Und deswegen ist das auch nur eine Branch für Profis. Ne? Man kann relativ leicht in Manjaro zwischen diesen Branches wechseln. Das ist ein einzelner Konsolenbefehl. Die Grundidee von Manjaro, dass User, die jetzt nicht so einfach ihr eigenes System fixen können, lieber auf der Stable Branch bleiben sollen. Genau, die bisherige Branch-Struktur sieht so aus. Ein Problem dabei ist, dass alle Prozesse manuell gesteuert sind. Also dieses Syncen von Arch Linux zu Unstable ist manuell, dann von Unstable zu Testing und zu Stable ist auch manuell. Ein anderes Problem ist, dass es keine Delegierung von Rechten gibt. Das liegt an diesem Legacy-Boxit-Skript, das ich am Anfang erwähnt habe. Also man kann schlecht sagen, okay, du bist jetzt verantwortlich für Unstable-zu-Testing-Snaps, aber du machst nichts anderes. Ne? Und unser System garantiert, dass du auch nichts anderes machst. Oder du tust dieses eine Package immer betreuen, dass das hochgeladen wird, aber du machst nichts anderes. Ne? Und unser System garantiert, dass du nur darauf Zugriffsrechte hast. Das geht damit auch nicht. Ja, und die Namen der Branches führen zur Vermeidung durch Nutzer. Ist einfach so ein, sag ich mal, Marketingproblem. Also Unstable Branch klingt halt so, als ob man das in keinem Fall benutzen sollte. Aber wie gesagt, es ist wie Arch Linux. Also wenn du dich auskennst mit Linux, dann kannst du das durchaus benutzen und hast dann auch Vorteile, dass die Packages schneller reinkommen und so. Genau, und deswegen haben wir uns da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und das ist etwas, was man in der Zukunft vorantreiben wollen, dass wir das ein bisschen, diese Branches ein bisschen umsortieren und umbenennen auch. Ne? Und ich habe das jetzt mal hier unter diesem Stichwort kaskadierende Stabilität notiert. Das ist das, was wir anstreben. Wir wollen die Stabilität immer weiter erhöhen, aber das eben auf eine sehr kontrollierte Art und Weise. Und wenn wir jetzt gucken, Arch Linux ist bereits getestet und überprüft worden von den Entwicklern von Arch Linux und vielen Usern auch in deren Testing-Branch. Zusätzlich dann hätten wir dieses Manjaro Edge. Ja, das wäre jetzt der Ersatz für Unstable. Und das wäre dann, kann man es lesen? Ja. Das wäre dann, was wie Arch Linux funktioniert. Ne? Und zusätzlich hat es halt noch ein bisschen Manjaro-Software. Ne? Und das wäre für Pros eben gedacht. Ne? Und als nächstes hätten wir dann direkt Manjaro Stable. Und das dann ein bisschen zusätzlich getestet eben durch Manjaro Edge und es wird in regelmäßigen Abständen synchronisiert. Ne? Und ja, so als Benutzergruppen können wir uns da vorstellen, halt Anfänger und aber zum Beispiel auch Entwickler in Unternehmen. Ja. Und das Letzte, das ist vielleicht was ihr in letzter Zeit auch in den Nachrichten gehört habt, auf Newsseiten oder so. Wir haben da vor kurzem ein Testing-Release gemacht, Manjaro Immutable. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen auch. Da ist das Ziel dann sogenannte Immutable Images mit atomaren Updates zur Verfügung zu stellen. Und das ist etwas, wo ich mir persönlich denke, das ist etwas, was im Unternehmensumfeld sehr interessant sein könnte. Dazu gleich auch noch mehr. Gibt es soweit Fragen hier dazu? Wenn es eine Frage gibt, kurz mal. Ansonsten weiter. Genau, also dieser Vorschlag für die neue Branch-Struktur ist jetzt etwas, was wir jetzt aktuell noch am Diskutieren sind. Es gibt dann Issue-Ticket auf unserer GitLab-Instanz dazu. Und ja, wenn ihr jetzt da den Ablaufplan seht, dann ist ja das Ziel, dass dann wirklich auch also regelmäßig und erwartbar zu synchronisieren. Ne? Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte, ne? Dass man das wirklich dokumentiert und dann einen klaren Prozess etabliert, wann, wie, wo, von wem etwas synchronisiert wird. Ne? Genau, aber aktuell ist das noch ein bisschen in der Diskussion, ne? Weil eine Schlüsseltechnologie, die wir dazu benötigen, die ist gerade noch in der Entwicklung bei uns und das ist WXT. Und das ist dieser Ersatz, habe ich ja vorhin schon gesagt, für dieses Legacy Boxit-Skript. Ne? Also es geht da darum, dass Pakete hochgeladen werden in Repositories. Und das hat dann diese Delegierung von Rechten und es gibt auch die Möglichkeit, das zu automatisieren über eine REST-API. Ich habe das mal hier in unserer Staging-Instanz, wo wir das gerade zurzeit testen. Ja, also das sieht dann so aus, das ist eine Web-App, also das Backend ist in Drogon C++ Framework geschrieben und Frontend ist React. Und ja, also was man jetzt hier machen kann, ist, wir können jetzt mal hier durch diese Repositories gehen und dann seht ihr hier die ganzen Packages. Ne? Und ein Packager kann jetzt, wenn er das lokal so ein Paket baut, kann er das einfach per Drag-and-Drop hochladen. Ne? Oder halt dann über eine CI kann das dann auch automatisiert werden, was natürlich so das ist, was wir eher anstreben, langfristig die Prozesse zu automatisieren. Ne? Aber es ist halt trotzdem auch gut, wenn man jetzt was manuell machen will, dann geht das sehr schnell. Ne? Hier über so ein Webinterface. Ne? Also man hat hier dann auch die Möglichkeit, verschiedene die Zustände von Paketen auf verschiedenen Branches miteinander zu vergleichen. Das funktioniert jetzt hier nicht, weil wir aktuell nur in Unstable hochladen zum Testen. Ja, also die Branches kommen dann später die anderen. Aber zum Testen kommen die Packages jetzt gerade in Unstable, ne, wie gesagt, und dann über den Button Sync könnte das dann einfach von einer Branch zu Branch synchronisiert werden. Ne. Und das hat jetzt auch den Vorteil, dass wir das sehr gut loggen können. Ja, und wir haben hier eine User-Zuordnung und diese User haben dann auch bestimmte Rechte. Ne? Also wir können dann hier, also wenn wir jetzt hier im Log ein bisschen weiter zurückgehen, ne, sieht man, dass dann mehr dazukommen. Ne? Und da sieht man dann genau, was hinzugefügt wurde, ne? Zu welches Package und so weiter. Ne? Und diese User haben dann nur Rechte, dass sie auf bestimmte Packages zugreifen können. Ne? Genau, ja, und das ist jetzt aktuell noch in der Testing-Phase und wenn das jetzt mal fertig ist, dann oder wenn es in Production geht, dann danach wollen wir dann anfangen, diese Branches ein bisschen umzuorganisieren. Ja. Genau, Backend, Frontend, Drogon React, habe ich schon gesagt, es ist auch natürlich Open Source, RTPL lizenziert, auf GitHub könnt ihr das euch den Code anschauen. Gut, kommen wir zum Manjaro Immutable. Ja, das ist jetzt so das etwas Größere, was wir jetzt gerade anstreben, rausbringen. Ja, es gibt ja diesen Trend aktuell mit, dass viele Distros oder dass Immutable Varianten gibt von Distros oder auch Distro-Projekte, die nur noch eine Immutable-Distro rausbringen. Ist auch die Frage, wie man das jetzt nennt. Ich bleibe jetzt einfach bei Immutable, weil das ein bisschen gängig ist und wir haben es auch Manjaro Immutable genannt. Die Idee dahinter ist ja, dass man das Basissystem, also den Root Directory sozusagen, dass das nicht beschreibbar ist. Ne? Das ist ein Read-Only-System und dann werden Updates werden dann so gefahren, dass ja dieses Read-Only-System quasi komplett ausgetauscht wird. Ne? Also es gibt da verschiedene Technologien. Genau, ich komme dann gleich dazu, wie es bei uns die Technologie ist. Ne? Als wir das jetzt veröffentlicht haben, vor kurzem haben wir jetzt die Testing-Version veröffentlicht, da wurde auch recht viel drüber berichtet. Wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr da ja, auf unsere Website in dem Newsartikel lesen, dann gibt es einen Forum-Post und da wird das erklärt, wie man das auch selber austesten kann. Genau, also der große Vorteil, wie gesagt, ist ja daran, dass es so ein Read-Only-System ist und dass das ja eine gewisse Robustheit, Sicherheit gibt und so. Und ja, und das, was wir jetzt da kreieren, das basiert auf Arcane Linux. Das ist ein eigenständiges Projekt, allerdings der Entwickler ist bei uns auch Mitglied im Team und der Dennis, und der macht da, der hat Arcane Linux und ein Skript erstellt, das ArcDev-Skript, und das kreiert diese Images, die da, ja, die Grundlage sind von der Immutable Distro. Und diese Images, das sind am Ende, was wir, die Technologie, die wir benutzen, das sind dann ButterFS Subvolume, und die werden dann runtergeladen und direkt deployed. Ne? Und da ist halt der Vorteil, dieses Subvolumen, das wird dann direkt komplett unverändert deployed, und dadurch können da, ja, können, also dadurch kann es da nicht zu Problemen kommen, weil man kann das ja auch zum Beispiel vorher testen. Ne? Und falls es dann doch unerwartet aufgrund irgendwelcher Hardware-Inkompatibilitäten dann doch zu Problemen kommt, gibt es da dann auch die Möglichkeit des einfachen Rollbacks. Ne? Also das ist dieses klassische AB, diese AB-Variante, wie man es auch bei Android kennt oder zum Beispiel auch beim Steam Deck. Ne? Genau, und die Updates, ja, also ein Unterschied jetzt zu Arcane Linux von uns ist, dass wir auch noch Varianten mit KDE und XFCE anbieten werden und jetzt auch schon anbieten mit dem Community Testing Image. Und am Ende, die Updates kommen dann halt von unserer Infrastruktur und ja, das Content Delivery Network, das wir da benutzen, ist ziemlich gut und ja, ich denke, darüber können dann Updates sehr schnell ausgespielt werden. Und das Ziel ist da dann am Ende auch, am Ende individuelle Versionen von anbieten zu können. Ja, also gerade im Hinblick auf Unternehmen, wenn die jetzt zum Beispiel sagen wollen, hey, wir wollen jetzt so eine minimale Version für unsere Leute in der Produktion, die nur die und die Tools brauchen, dann sollte es so flexibel sein, dass wir das denen dann anbieten können. Ne? Ja, das ist so dann so ein kleiner Ausblick darauf, was mit Services gemeint ist. Ja. Okay, aber bevor wir dazu kommen, noch ein anderes Thema, das mir persönlich wichtig am Herzen liegt und wichtig ist, ist, dass wir in Zukunft auch mehr mit Upstream arbeiten wollen. Ja, also ich komme eigentlich aus der Upstream-Entwicklung bei KDE und deswegen ist mir das ein bisschen, liegt mir das am Herzen, dass eben die Zusammenarbeit zwischen Downstream und Upstream gut funktioniert. Und unser Upstream bei Manjaro ist natürlich Arch Linux erstmal. Und ja, also das ist etwas, was ich jetzt halt auch vorantreibe. Auf der einen Seite intern bei uns im Team, dass dann ein bisschen mehr die Kultur entsprechend da ist, dass man da eben versucht, immer Arch Linux die Hand auszustrecken. Und auf der anderen Seite, dass ich jetzt auch versuche, das direkt umzusetzen und mit den Leuten von Arch Linux zu kommunizieren. Und genau, also da gibt es jetzt zum Beispiel so ein paar Ideen, was man in Zukunft, wo man besser zusammen oder wo man zusammen kollaborieren könnte. Ne? Also das eine ist jetzt für mich das ganze Thema ARM. Ja? Also wir haben schon seit langem diese ARM, ein ARM-Projekt am Laufen, wo wir verschiedene Devices unterstützen. Und auf Arch-Seite gab es ja das Projekt Alarm. Und aber das ist so ein bisschen ja, jetzt eingeschlafen und da gibt es jetzt einen neuen Ansporn, das nochmal richtig dann und besser Upstream zu managen. Ja? Und da wäre es schön, wenn wir da uns mit einschalten können. Habe ich jetzt bis jetzt aber noch nicht so viel ja, Rückmeldung, wie das dann in der Praxis funktionieren könnte. Ja, für Repository Management, also Arch Linux, das weiß ich, die wollen auch ihr Tooling automatisieren. Sie haben natürlich auf der einen Seite, müssen sie ihre Sachen auch, ihre Packages bilden. Ja, also das ist jetzt nicht im Scope von BXT. Aber vielleicht kann es trotzdem behilflich sein, dabei dann diese Packages auch hochzuladen oder das zu automatisieren. Ja. Und ja, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Und als letztes dieses Manjaro Immutable, ne, also und Arcane Linux, das sind jetzt so basiert beides auf Arch Linux und ja, es ist jetzt gerade eine Richtung, dass immer mehr Distros immutable werden. Also wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, da dann am Ende eine offizielle immutable Version von Arch Linux zu machen. Jo, also dann kommen wir jetzt zum Thema Services und ja, Firma und das liebe Geld. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Knackpunkt, ja, ist ja natürlich nicht ganz einfach mit Open-Source-Software Geld zu verdienen. Und ja, wir stehen natürlich genauso vor der Herausforderung. Es gab in der Vergangenheit bei Manjaro verschiedene Ansätze, wie die Entwicklung etwas finanziert werden konnte. Auf der einen Seite gab es Spenden, ja, also da kriegen wir über Open Collective, ich finde das schon nicht schlecht, ne? Also das sind User, die sagen, hey, wir sind so zufrieden mit dem, was ihr tut, wir benutzen das und ich will da was zurückgeben. Ja? Und darüber kriegen wir über Open Collective kommen ca. 16.000 Euro im Jahr rein. Ne? Und das geht meistens an einen, zum größten Teil, soweit ich weiß, geht das an unseren Hauptpaketierer, ne? Der ja, damit das ihm ermöglicht, dass er da Vollzeit dran arbeiten kann. Ne? Was natürlich toll ist, ja, also wie gesagt, ich finde das super, dass es da Leute, dass da viele User gibt, die sagen, ey, wir wollen das unterstützen und so. Ne? Aber 16.000 Euro im Jahr ist halt für ein Softwareprojekt nichts. Ne? Also da würden die Leute in der Industrie ja nur drüber lachen, die Softwareentwickler, was die im Jahr verdienen. Ne? Und ich weiß es aus Erfahrung selbst. Ne? Also das ist das, was du in 1,5 Monaten machst, wenn du als Freiberufler unterwegs bist. So, und das reicht nicht. Ne? So, ein anderer Ansatz war Merchandising. Ne? Also wir haben da, es wurde auch auf der alten Website groß beworben. Da gab es einen Shop, wo man Sachen bestellen konnte, so physikalische Objekte. Ist verrückt, aber es geht. Und dann wurden die zu einem gesendet. Das waren jetzt so T-Shirts, Pullover und so weiter mit Manjaro-Logo und so. Ne? Aber also ich kenne die Zahlen jetzt, das ist auch, also ist vielleicht ein nettes Zubrot, aber reicht halt auch nicht. Ne? Dann hatten wir noch Kooperationen mit Hardware-Partnern und ja, das ist natürlich toll, wenn es da Hardware-Partner gibt und mit denen arbeiten wir auch gerne zusammen. Ist jetzt aber auch nicht in dem Maße vorangetrieben worden, dass das so für sich alleine ausreicht. Gut, und deswegen, als ich jetzt Anfang des Jahres reinkam, habe ich gesagt, okay, also es muss ein bisschen da, das muss jetzt auf neu aufgesetzt werden, ja, da muss jetzt eine neue Stoßrichtung kommen, was in Zukunft, wie so ein Open-Source-Projekt und wie die Entwicklung da finanziert werden kann. Ne? Und für mich sind das hauptsächlich zwei Themen, die da funktionieren können in Zukunft. Und das eine ist Hardware-Partner, ja, habe ich gesagt, Devices, aber die dann ein bisschen tiefgreifender, als wir es bisher haben. Ne? Und da haben wir jetzt schon ein Projekt, ist auch vor meiner Zeit jetzt schon gestartet worden. Dazu gleich mehr, ist ein kleines Gaming-Handheld-Gerät, was ganz interessant ist. Also diese Partnerschaften dann zu versuchen, auf eine neue Ebene zu bringen, sodass man wirklich mit denen konzentriert zusammenarbeitet und dann Verträge schließt, die dann auch wirklich ausreichend sind für beide Partner. Ne? Und das andere, wo ich jetzt persönlich noch ein bisschen mehr Potenzial sehe, sind Services. Ne? Wir planen, Services anzubieten für KMUs, kleine mittelständische Unternehmen und öffentliche Institutionen, vor allem jetzt erstmal im Dachraum, um dort den reibungslosen Betrieb von Manjaro auf den Arbeitsplätzen sicherzustellen. Also auf den Endgeräten, ja, in einem Unternehmen, die Manjaro einsetzen. Und jetzt denkt man erstmal vielleicht, okay, Manjaro ist jetzt Arch Linux, warum wird da nicht eher was anderes benutzen, eine andere Distro? Aber erstens haben wir bereits Kunden und also das beweist, dass es die gibt, die das einsetzen. Und zweitens, wenn man drüber nachdenkt, dann ist Arch Linux die und Manjaro damit auch die Distribution für Entwickler. Ja? Also bevor ich bei Manjaro war, KDE-Software entwickelt habe, habe ich schon Arch Linux und dann auch Manjaro benutzt, einfach weil es top ist mit den ganzen aktuellen Libraries und so weiter. Ne? Und das, denke ich, ist auf jeden Fall eine Stoßrichtung, eine Nische, wo wir sehr gute Chancen haben. Und auf der anderen Seite, Manjaro Immutable, das ist dann vielleicht auch etwas, was du auf dem Office-System laufen lassen willst, weil das nimmt dir die ganze, ja, am Ende, wenn das durch eine zentrale IT läuft, dann kann das auch sehr gut funktionieren für einen Office-Worker, der eigentlich nur seinen Computer am Morgen anschaltet und am Abend ausschaltet und eine Software dort benutzt. Okay, das sind die beiden Sachen. Erster Punkt war Devices. Also wir haben zum Beispiel so eine Partnerschaft mit Slimbook Hero haben wir veröffentlicht. Und das, was ich gesagt habe, wir haben eine etwas tiefergehende Partnerschaft mit Orange Pi, das Orange Pi Neo. Ja, das Orange Pi Neo ist ein so ähnlich wie ein Steam Deck, Handheld Gaming Konsole. Ich habe leider immer noch keins selber in den Händen. Ich würde es euch gerne vorführen hier, aber die Lieferzeiten aus China sind recht lang und soweit. Also tatsächlich sind jetzt, also da unten seht ihr, eine Batch ist jetzt produziert worden und ich hoffe, dass ich es nächste Woche oder so dann hier bekomme. Kann aber noch länger dauern, das weiß ich nicht genau. Aber sie sind jetzt auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ne? Also ist natürlich bei so Hardware-Projekten, kann sich das manchmal ein bisschen in die Länge ziehen. Ja, aber ich hoffe, dass wir demnächst da was vorführen können dann. Genau, wenn ihr mehr zum Neo wissen wollt, es gibt da einen Vortrag von Philipp, auf der FOSS Asia war der dieses Jahr. Und da gibt es ein paar Hintergrundinfos. Es gibt eine Landingpage, neomanjaro.org. Und es gibt auch ein Development-Tagebuch hier im Forum. Ja, die Slides werden später ja, stelle ich dann später noch online, da könnt ihr das dann auch nochmal nachschauen. Genau, da wird sehr detailliert auch berichtet über die Softwareentwicklung. Also unsere Partnerschaft da mit Orange Pi bezieht sich dann eben nicht nur darauf, dass wir da irgendwie Marketing für die machen, sondern wir sind aktiv in der Entwicklung des Betriebssystems und der Patches für den Kernel. Ja, also wir haben da auch ein paar Leute, zum Beispiel von Chimera OS, mit denen wir zusammenarbeiten, dass diese Patches dann upstream kommen in den Kernel, dass dann dieses Device am Ende tatsächlich auch von Linux entsprechend unterstützt wird. Ne? Genau, also Devices, das eine, und das mit Orange Pi ist genau das, eine schöne Partnerschaft eben da für die Zukunft, die ein bisschen tiefgreifender ist als das, was wir bisher haben, und das andere Thema, was Services. Ne? Da sehe ich jetzt aktuell drei Säulen, wie wir in der Zukunft, wo wir Angebote machen wollen. Das eine ist ein Full Service. Ne? Also du kommst mit deiner Firma zu uns und sagst, ey, ich will endlich weg von Microsoft Windows, gib mir irgendwie Linux, damit ich das auf meinen Office-PCs ausführen kann und in der Produktion und in der Entwicklung. Und mach das für uns volles Service-Paket, alles, dass wir uns um nichts kümmern müssen. Dann wollen wir das anbieten. Ne? Und das bedeutet dann nicht nur, dass wir Manjaro anbieten, sondern auch die Hardware von unseren ausgewählten Hardware-Partnern, wie zum Beispiel jetzt Slimbook. Dann das andere ist, ich habe schon alle meine Rechner, die laufen auf Windows, bitte mach das zu Linux. Ja, das wollen wir natürlich auch anbieten und dann die entsprechende nachfolgende Wartung. Und ja, wenn du bereits ein Manjaro-System hast, dann da soll es dann auch ein Angebot geben, dass wir da eben dann anbieten, dass das dann dementsprechend von uns, falls es Fragen gibt oder so, dann entsprechend versorgt werden kann. Genau, und dieses Full-Service-Modell am Ende ist das natürlich deine Arbeitsplatzrechner, wenn du die hast. Normalerweise in der Firma hast du auch noch irgendwelche Shared-Services und ja, da sind wir jetzt aber noch ein bisschen am Ausformulieren vom Angebot, was wir da dann auch zusätzlich anbieten wollen in diesen Shared-Services, die dann auf dem Server laufen lassen. Da muss dann jetzt nicht unbedingt Manjaro auf dem Server laufen, ne? Da kann auch ein Debian drauf laufen, wenn wir da einen guten Partner haben, der dann diese Debian-Server-Infrastruktur für uns entsprechend dann zusätzlich versorgt. Ne? Ja, und genau, da suchen wir jetzt auch noch aktuell nach Partnern eben, dass man dann da so ein gemeinsames Angebot machen könnte. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was fehlt aktuell, wenn du heute in deiner Firma, klar, Linux-Server und so, da gibt es viele Anbieter für, aber mach mal Linux-Server und dann noch zusätzlich deine Endgeräte, dass das gut miteinander integriert ist. Ne? Und da wollen wir hin, dass dann am Ende wir das und mit dann Partnern da ein Angebot machen können. Genau, also Service ist Fortschritt, also das ist die Folie, die ist jetzt neu dazugekommen im Vergleich zu April. Genau, also wir haben aktuell Kunden, die bereits Manjaro nutzen und institutionelle Kunden sind das, ja, und es gibt Firmen, die haben Interesse jetzt daran, vor allem auch an dieser Manjaro Immutable Version, ne, das mal in den experimentellen Einsatz zu bekommen. Ne. Also da sieht man, dieses Immutable ist schon etwas, was sehr gut funktioniert, ne, für Firmen. Also klar, macht ja auch Sinn, ne, wenn du eine zentrale IT hast, dann kannst du da ein Image-Rollout machen und dann kannst du da zehntausende Arbeitsgeräte auf einmal updaten und du hast halt garantiert, dass die in einem bestimmten Zustand sind, ne? Und nicht, dass da der oder die Entwickler da dann noch zusätzliche Sachen gemacht haben, ne? Oder ja, oder dass ein Update nicht gemacht wird oder nur teilweise gemacht wird. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr gut im, im B2B-Markt ankommen würde. Genau, Manjaro Immutable. Ja. Und was wir dann eben noch zusätzlich machen wollen, ist, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, so ein kundenindividuelle Images zu erstellen. Ja, also dass man sagt, okay, großer Kunde hat 1000 Rechner, wir machen dir ein eigenes Manjaro Immutable Image, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, was natürlich irgendwie ein Fork ist von dem Standard-Image. Und ja, das andere ist dann noch ein Flottenmanagement. Ne? Da gibt es jetzt, glaube ich, einen Open-Source-Bereich, korrigiert mich, wenn ihr da was wisst, auch keine direkten Tools, also im Vergleich zu dem, was da Microsoft zum Beispiel anbietet mit, also die haben so ihr eigenes Flottenmanagement-Tool, was natürlich dann in größeren Firmen eingesetzt wird und da würden wir gerne auch dann was aufbauen für. Ja, genau, und ja, wenn wir jetzt da über dieses Servicegeschäft sprechen, dann wäre es natürlich, um das zu beschleunigen, interessant, einen Investor zu finden, der da sagt, okay, das klingt jetzt echt nach etwas, was Hand und Fuß hat und wo dann am später auch mehr Geld reinkommt, als reingesteckt wird. Also wenn da wäre, da glaube ich, macht es Sinn dann auch, würde es Sinn machen, Geld aufzunehmen, um diese Produkte dann marktreif zu entwickeln und auch dann am Ende sowas wie ein Service Center zu haben. Ne? Also das wäre dann ja ganz interessant, da mal noch entsprechende Kontakte zu pflegen und ja, da bin ich jetzt aktuell auch auf der Suche nach. Genau, aber insgesamt denke ich schon, dass wir mit Manjaro in so einer einzigartigen Marktposition sind. Ja, also ja, weil wir eben eine Firma sind, wir können Dienstleistungen anbieten und auf der einen Seite für Services und auf der anderen Seite haben wir Hardwarepartner, mit denen wir das dann kombinieren können und gleichzeitig auch neue Geräte rausbringen können und wir können halt Open Source Entwicklung auch fördern. Wenn dann Einnahmen erzeugt werden, und das wäre mir natürlich auch wichtig, dass das dann dementsprechend auch zum Beispiel in die Upstream-Arbeit geht. Genau. So, das war's von meiner Seite. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, hier sind noch meine Kontaktdaten. Und ja, wenn ihr irgendwie mitmachen wollt bei Manjaro, dann gibt es als ersten Schritt, könnt ihr euch im Forum anmelden bei uns auf der Seite. Und ja, oder ihr könnt mich ansprechen, jetzt gleich live oder auch online. Und es gibt auch eine Website, wo noch mehr Infos dazu gibt. Ja, und also danke nochmal und habt ihr noch irgendwelche Fragen? Danke. Jo. Kannst du noch mal kurz bitte? Okay, also die Frage war, wie hat Manjaro funktioniert vor der GmbH? Ne? Ja, gute Frage. Also es war halt ja, so ein Community-Projekt. Ne? Da gab es eigentlich keine legale Struktur drumherum. Ne? Ich glaube, das gibt es ja relativ häufig. Du machst halt wenn du jetzt guckst, irgendwie kleine Software, Open-Source-Software-Komponenten auf GitHub oder so, die werden vielleicht tausendfach oder hunderttausendfach runtergeladen, aber da gibt es halt überhaupt keine legale Struktur außenrum, außer halt die GPL-Lizenz oder die Open-Source-Lizenz, unter der es dann läuft. Ne? Was natürlich auch gut bis sehr gut oder ausgezeichnet häufig funktionieren kann. Ne? Es kam halt dann 2019 diese Besonderheit, dass es dann diesen Investor gab und der wollte dann natürlich, um das nach deutschem Steuerrecht regelkonform und so weiter abwickeln zu können, der wollte dann diese Gründung der GmbH und Co. KG. Und jetzt denke ich halt, dass das schon so eine gewisse, so ein Asset ist, ne? Oder ist jetzt schon ein Wert, den man jetzt auch benutzen kann dementsprechend. Ne? Genau, aber vorher war es ein reines Community-Projekt und ja, war da auch sehr erfolgreich mit. Ne? Ja. Frage beantwortet oder sonst noch Fragen? Wenn nicht, Ja, dann genau, also Kontaktdaten sind noch da oder sprecht mich jetzt direkt an. Danke euch nochmal.